Herzlich willkommen zu unserem heutigen Radio Kulturcafé Anonyme Bewerbung, der Weg zu mehr Chancengleichheit. Mein Name ist Katharina Mühlebner. Eine Behinderung, ein ausländisch klingender Name oder ein bestimmtes Alter können den Einstieg ins Berufsleben maßgeblich erschweren. Kann anonyme Bewerbung, das heißt eine Bewerbung ohne persönliche Daten und ohne Foto, eine Möglichkeit sein, Diskriminierung zu verhindern und mehr Chancengleichheit zu gewährleisten? Darüber diskutiere ich heute mit meinen Gästen, Frau Mary Disowski vom Verein Wirtschaft für Integration, Frau Ursula Axmann vom Zentrum für Berufsplanung der Wirtschaftsuniversität Wien und Herrn Bayram Cici von der Arbeitsassistenz für blinde und hochgradig sehbehinderte Menschen. Frau Disowski, Ihre Organisation war ja maßgeblich daran beteiligt, zusammen mit der Frauenministerin ein Pilotprojekt für anonyme Bewerbung zu starten, an dem die Großkonzerne Rewe und Novomatic teilgenommen haben. Würden Sie uns etwas darüber erzählen?
Das mache ich sehr gerne. Maßgeblich beteiligt, das bin ich mir nicht ganz so sicher. Konkret war es so, dass die Bundesministerin auf uns zugekommen ist und uns gefragt hat, ob wir vom Verein Wirtschaft für Integration Unternehmen, die wir in unserem Vorstand haben, dazu motivieren können, ein Pilotprojekt zu unterstützen, wo es eben um die Frage geht, was bringen anonymisierte Bewerbungen, bringen sie mehr Chancengleichheit? Wir haben das gemacht. Wir haben zwei Unternehmen, die Sie schon genannt haben, motiviert, da mitzutun. Das waren die Rewe und die Novomatic. Konkret hat Novomatic im Bereich der Trainees das anonymisierte Bewerbungsverfahren eingeführt über diesen Testdurchlauf hinweg. Und bei der Rewe war es so, dass sie die IT-Sparte geöffnet haben, dass sie gesagt haben, dort kann man sich anonymisiert bewerben. Allerdings war die anonymisierte Bewerbung eine von zwei Möglichkeiten. Also man konnte sich nach wie vor über den regulären Weg bewerben, aber eben auch anonymisiert. Wenn man die Ergebnisse jetzt zusammenfassen müsste, kurz und prägnant, könnte man eigentlich zu dem Schluss kommen, das ist nicht gut angenommen worden, das ist nicht gut gelaufen. Bei Rewe war es so, dass sich eine sehr kleine Zahl nur an Personen anonym beworben hat. Sie haben 5 Mitarbeiterinnen rekrutiert in diesem IT-Bereich, die sie über die anonyme Schiene quasi bekommen haben. Bei Novomatic wurde das noch schlechter angenommen. Jetzt könnte man sagen, kein erfolgreiches Tool, keine erfolgreiche Maßnahme, bringt das überhaupt? Wir vom Verein Wirtschaft für Integration sind aber nach wie vor davon überzeugt, dass auch trotz der kleinen Resonanz, die es jetzt hier gegeben hat bei diesen Piloten, das Verfahren grundsätzlich schon eine sehr gute Möglichkeit sein kann, um dorthin zu kommen, wo wir hinwollen, nämlich zur Chancengleichheit. Und wir sehen Chancengleichheit als ein Eckpfeiler von Demokratie und dort müssen wir hin. Es muss wurscht sein, ob ich Christian, Sarah, Victoria, Ali oder Mary heiße. Es muss egal sein, ob ich im Rollstuhl sitze oder nicht. Ich muss dieselbe Chance am Arbeitsmarkt haben. Dort wollen wir hin und wir sind nach wie vor davon überzeugt, dass anonymisierte Bewerbungen ein Tool, ein Baustein zum Weg dorthin sein können.
Und was ist der Vorteil von anonymisierter Bewerbung? Warum finden Sie das so gut? Können Sie das genauer begründen?
Ja, das kann ich mit einer Studie begründen, die es Ende 2011 gegeben hat. Die Antidiskriminierungsstelle des Deutschen Bundes hat ein Pilotprojekt gestartet. Mitgemacht haben die Deutsche Post, die Deutsche Telekom, L'Oreal und das Bundesfamilienministerium. Die haben Bewerbungen ermöglicht ohne die Hinzufügung von Namen, Alter, Geschlecht, Nationalität oder Familienstand und haben dann evaluiert und sind draufgekommen, vor allem zwei Gruppen, die sich sonst schwer tun, überhaupt mal eingeladen zu werden zu einem Gespräch, nämlich konkret Personen mit sogenannter Migrationsgeschichte und Frauen werden, wenn all diese Faktoren nicht publik gemacht werden, öfters eingeladen zu einem Bewerbungsgespräch. Es gab eine weitere Studie vom Bonner Institut für Arbeitsrecht, die haben herausgefunden, ein türkisch klingender Name verringert die Chance, dass man überhaupt zu einem Erstgespräch eingeladen wird um ca. 15%. Das heißt, ein türkisch klingender Name und die Klischees gehen schon los, die Stereotypen rattern schon im Kopf durch, der kann kein Deutsch, der ist nicht integriert, was auch immer, na, den lade ich gar nicht ein oder die lade ich gar nicht ein. Und das hat sich gezeigt am deutschen Pilotprojekt, dass anonymisierte Bewerbungen hier sehr wohl zu mehr Chancengleichheit führen können. Und das wollen wir, weil wir wollen, dass Qualifikation zählt, dass Kompetenz zählt, dass die Ausbildung zählt, dass das Wissen zählt, aber dass es nicht primär darum geht, ob ich eine Frau, ein Mann bin, ob ich im Rollstuhl sitze oder nicht, ob ich einen sogenannten Migrationshintergrund habe oder nicht, ob ich hörend bin, ob ich sehend bin. Das sollte eigentlich in einer idealen Welt nebensächlich sein, aber wir leben nicht in dieser idealen Welt. Deswegen braucht es, glauben wir, bestimmte Tools, um dorthin zu kommen.
Und warum glauben Sie, wurde das in Österreich so wenig angenommen?
Ja, jetzt kann man ein bisschen wühlen in den Tatsachen und darüber nachdenken, was die Gründe sind. Ich glaube, wir haben einfach in Österreich eine ganz andere Bewerbungskultur. Wenn Sie sich den englischsprachigen Raum anschauen, in Amerika, in England, in Kanada, ist es gang und gäbe, dass man beispielsweise Bewerbungen ohne Fotos schickt. Das ist in Österreich etwas ganz Untypisches. Ich kann mich erinnern, ich habe mich damals, als ich mich das letzte Mal beworben habe, einen Lebenslauf ohne Foto geschickt und wurde dann gefragt, wieso haben Sie kein Foto mitgeschickt? Das ist bei uns eine ganz andere Bewerbungskultur, die noch da ist, wo auch sehr viel sich quasi auf das Erscheinungsbild, auf das Äußere leider nach wie vor bezieht. Da sind wir in einer anderen Tradition. Was man auch sagen muss, darüber wird leider nicht oft gesprochen oder gar nicht gesprochen. Es gibt nach wie vor hier in diesem Land sehr viele strukturelle Diskriminierungen, sei es denn bei Personen mit Migrationshintergrund, sei es denn was Frauen angeht, Personen, die im Rollstuhl sitzen und so weiter und so fort. Da gibt es sehr viel, wo wir enormen Nachholbedarf haben. Ich glaube, da tut sich in den vergangenen 5 bis 10 Jahren schon einiges. Es gibt einen Schub in der Bewusstseinsbildung, aber wir haben noch einen sehr weiten Weg vor uns. Wir sind noch lange nicht da, wo wir hinwollen.
Mit welchen Formen der Diskriminierung sind vor allem Ausländer konfrontiert?
Ja, also wie gesagt, ich glaube, das, was nicht oft genannt wird, ist die Form der strukturellen Diskriminierung, die es nach wie vor gibt. Das einfach auch, da bin ich jetzt bei Netzwerken zum Beispiel, Personen mit sogenannten Migrationshintergrund haben, und das haben viele Studien bestätigt, Netzwerke, die weniger ausgeprägt sind, als das sogenannte autochthone Österreicherinnen und Österreicher haben. Personen mit Migrationshintergrund werden diskriminiert, wenn es um den Namen geht und all die Klischeebilder und Stereotypen, die da durchlaufen. Ich habe diese Studie genannt, 14%, 15% verringert ein türkisch klingender Name die Möglichkeit, zu einem Erstgespräch überhaupt eingeladen zu werden. Und dann läuft eben diese Assoziationskette durch. Wenn der Ali Sentürk heißt, oder nehmen wir meinen Namen, Mary Disowski, hört sich komisch an, ob die gescheit Deutsch kann, vielleicht hat sie ein Kopftuch auf, vielleicht teilt sie nicht unsere Werte, was auch immer dann durchrattert. Aber das ist eine Stereotypisierung, die an der Realität vorbei passiert. Sie kennen alle die Zahlen. In Wien sind wir in der Situation, dass wir einen sogenannten Migrationsanteil von über 50% haben. Mehr als jedes zweite Kind in den Volksschulen oder in den Schulen, die wir haben, hat einen sogenannten Migrationshintergrund. Und ich glaube, da muss man einfach die Augen aufmachen und schauen, was sind die Realitäten, und wegkommen von dieser negativen Stereotypisierung, weg von diesem defizitorientierten Denken hin zu einer offenen und potenzialorientierten Sichtweise.
Frau Axmann, machen wir mit Ihnen weiter. Sie arbeiten für das Zentrum für Berufsplanung von der Wirtschaftsuniversität Wien. Was ist Ihre Ansicht zum Thema anonymisierte Bewerbung?
Die Grundidee finde ich sehr gut. Ich befürchte aber, dass eine anonyme Bewerbung nicht mehr als ein Impuls sein kann, weil ich glaube, dass man Diskriminierung auf welcher Ebene auch immer durch eine anonyme Bewerbung nicht beseitigen kann. Es ist sicher ein erster Schritt, oder es ist ein Versuch, Objektivität zu schaffen. Wir haben hier am Jobmarkt nicht mit Objekten, sondern mit Subjekten zu tun. Das heißt, es geht um den Menschen, der in das Unternehmen hineinpassen muss. Man soll in einer Bewerbung ja auch zeigen, dass man motiviert ist. Das heißt, da sind viele Faktoren drinnen, die man als Arbeitgeber aus einer Bewerbung herauslesen möchte. Und je anonymisierter das ist, umso schwieriger ist die Entscheidungsgrundlage auch auf Unternehmensseite hier herauszufinden, passt diese Person oder nicht. Und spätestens zu dem Zeitpunkt, wo jemand zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen ist oder wo jemand sagt, Bewerbung klingt interessant, man holt sich zusätzliche Informationen über diese Person, wird das System ja quasi wieder aufgebrochen. Das heißt, da erfahrt man ja dann mehrere Details. Also das beginnt damit, wenn ein Mensch, der im Rollstuhl ist, anruft und fragt, wie komme ich barrierefrei in ihr Büro? Spätestens dann zum Beispiel ist die anonyme Bewerbung überholt. Man präsentiert sich mit allen Facetten, die eine Person ausmacht. Mich irritiert an dem System der anonymen Bewerbung. Mir kommt das irgendwo so vor, als würden Menschen auf ein Formular reduziert werden. In der Regel arbeitet man ja dann mit Online-Formularen auf Unternehmenswebsites, wo einfach nur gewisse Kriterien angegeben werden. Man reduziert eine Person auf Kennzahlen, wie auf ein bestimmtes Level an Sprachkenntnissen, auf ein bestimmtes Level an Ausbildungsstatus. Das macht aber keine Person aus. Und im Endeffekt geht es ja darum, die richtigen Personen ins Unternehmen für das Unternehmen zu finden, ins Team zu integrieren. Mir fällt das Stichwort ein, you're hired for your qualifications and fired for your personality. Auf die Person kommt es im Endeffekt an, ob jemand mittelfristig einem Arbeitsplatz Erfolg haben wird fürs Unternehmen und für den Arbeitnehmer und nicht nur auf ein paar Eckdaten zum Lebenslauf.
Herr Cici, ich habe gesehen, dass Sie genickt haben zu einigem, was die Frau Axmann gesagt hat. Was halten Sie anonyme Bewerbung? Könnte das eine Chance zum Beispiel für Menschen mit Behinderung sein?
Es wird sicherlich eine große Chance sein für Menschen mit hochgradiger Sehbehinderung und völlige Erblindung am Arbeitsmarkt einen passenden Arbeitsplatz zu finden. Jedoch zweifle ich auch ein wenig an dem, wie die Personen dann sich vor Ort verhalten. Man muss das definitiv individuell betrachten. Die Personen kommen ja zu uns als erstes, um von uns Unterstützung zu erbitten, dass wir mit ihnen gemeinsam Bewerbungen schreiben. Und da sollten wir dann überlegen, ob die Person stark genug ist, eine anonyme Bewerbung auch wegschicken zu können.
Können Sie ein bisschen näher darauf eingehen? Sie beraten Menschen mit Blindheit und Sehbehinderung im Bewerbungsprozess und begleiten sie. Was tun Sie da konkret?
Ja, wir schauen uns auf jeden Fall an, welche Qualifikationen Sie schon mitnehmen. Bei Bedarf machen wir eine Nachqualifizierung bei diversen Schulungsinstitutionen und begleiten Sie dann, indem wir mit Ihnen gemeinsam eine Bewerbung aufsetzen und Sie an Unternehmen, an passende Unternehmen weiterschicken.
Und wie wird mit der Behinderung im Bewerbungsprozess umgegangen? Aus Ihrer eigenen Erfahrung heraus, sind Sie dafür, dass man es erwähnen soll oder nicht? Und wenn ja, wann soll man es erwähnen am besten?
Man sollte aus meiner Erfahrung es im Bewerbungsschreiben schon erwähnen, damit die Unternehmen Bescheid wissen, was auf sie zukommt. Es klingt hart, aber es ist leider so, dass viele Unternehmen eben Vorurteile haben in Bezug auf bestimmte Behinderungsgruppen. Da kann man sozusagen im Vorhinein schon informieren, hey, ich komme, ich möchte mich bewerben. Somit sind die Leute dann vorbereitet, was auf sie zukommt.
Was für Vorteile sind das?
Naja, es gibt einige Unternehmen, wo sie sagen, wir haben keinen Arbeitsplatz für Menschen mit Sehbehinderung oder Blindheit, weil sie ja zum Beispiel in der Buchhaltung nicht helfen können. Aber es gibt ja genug andere Abteilungen eigentlich in einem Unternehmen, in einem großen Unternehmen. Es gibt auch Unternehmen, die schlechte Erfahrungen gemacht haben mit Sehbehinderung oder mit völlig erblindeten Menschen, das kommt halt dann auch noch dazu.
Frau Dysoski, Sie haben bei einigem, was der Herr Cici gesagt hat, genickt. Möchten Sie sich zu diesem Punkt auch äußern?
Ich habe allgemein genickt, weil das für mich jetzt eine spannende Diskussion ist, wie Sie es darlegen. Ich spreche als Geschäftsführerin des Vereins Wirtschaft für Integration und habe mich quasi immer oder beschäftige mich hauptsächlich mit Diskriminierung aufgrund der Herkunft, des Namens, der Ethnie und habe vieles von dem, was Sie jetzt gesagt haben, beispielsweise so gar nicht präsent gehabt. Und ich bin jemand, der aber grundsätzlich sehr sensibilisiert ist für Diskriminierungen. Wir haben vorhin kurz darüber gesprochen oder angesetzt, dass es bei den Personalisten, bei den Personalistinnen einen Punkt geben muss, wo die quasi beginnen umzudenken. Und ich glaube, da sind sehr viele Sensibilisierungsmaßnahmen, die in den vergangenen 5 bis 10 Jahren so langsam angelaufen sind bei uns und gerade erst jetzt so richtig groß werden, wichtig und auch unterstützenswert. Und da muss man einfach weiter dranbleiben. Und wir haben jetzt in Österreich vor allem die Diskussion, was quasi Chancengleichheit von Frauen angeht. Und man weiß, eine Frau hat aufgrund auch von bestimmten biologischen Bedingungen oder Rahmenbedingungen natürlich auch andere Möglichkeiten zu arbeiten. Aber als Frau und als Migrantin beispielsweise bist du doppelt diskriminiert. Als Frau, als Migrantin, die womöglich im Rollstuhl sitzt, bist du dreifach diskriminiert. Und so summieren sich quasi mehrere identitätsstiftende Faktoren auf. Und auf das Bezug nehmen, was Sie gesagt haben, wollte ich nur sagen, Personen werden auf Kennzahlen reduziert, haben Sie gesagt, zum anonymen Bewerbungsverfahren. Aber um überhaupt mal so weit zu kommen, dass ich eingeladen werde zu einem Bewerbungsgespräch, kann meiner Meinung nach schon diese Anonymisierung einen wichtigen Input geben, weil, und da bin ich wieder bei dieser Zahl, 15% ist diese Zahl, die besagt, wenn ich einen türkischen Namen habe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich eingeladen werde, um 15% geringer. Und ich habe noch 2 andere Zahlen mitgebracht, die ich auch sehr spannend finde. Circa 27% aller Migrantinnen, also Frauen in Österreich, arbeiten unterhalb ihres Qualifikationsniveaus. Bei den Migranten, bei den Männern sind das 30%. Das wird auch mit Bewerbungen und mit Ähnlichem zu tun haben. Jetzt kann man sagen, aus volkswirtschaftlicher Sicht ist das blöd. Für die Personen ist das frustrierend, dass sie da quasi nicht zum Zug kommen und einfach auch aus einer demokratiepolitischen Sicht meiner Meinung nach bedenklich, wenn man hier nicht das ausschöpft und den Personen nicht die Chance gibt, das, was sie können, das, was sie quasi gelernt haben, sich angeeignet haben, auch wirklich umzusetzen. Ich denke, dass trotz aller Kritik, die natürlich immer berechtigt ist, schon nach wie vor dieses Verfahren ein Schritt dorthin sein kann.
Würden Sie eine Behinderung erwähnen oder würden Sie dazu raten, eine Behinderung zu erwähnen?
Das würde jetzt aus meiner Sicht wieder davon abhängen, ob man es auf der anonymisierten Ebene macht oder nicht. Wenn man es anonymisiert macht und das ein anonymisiertes Bewerbungsverfahren ist, ist ja auch die Grundidee, dass ich es nicht erwähne. Wenn ich aber sage, ich entscheide mich für die offene Variante, würde ich es auch den Bewerberinnen und Bewerbern offen lassen. Aber so wie Sie vorhin gesagt haben, ist es natürlich eine relevante Info, weil wenn ich jetzt weiß, in meinem Verein beispielsweise habe ich ein vierköpfiges Team und die sind alle mit Computerarbeiten beschäftigt, werde ich jemanden, der blind ist, vielleicht nicht so einsetzen können, wie er sich das wünscht, wie das seinen Qualifikationen, seinen Wünschen entspricht und bin halt auch gefordert, mir zu überlegen, kann ich hier was Interessantes anbieten oder kann ich es nicht? Ich bin eine Ausnahme, wir sind ein Vier-Personen-Verein. Bei großen Konzernen schaut das natürlich anders aus. Ich kann Ihnen aber sagen, ich habe in den vergangenen 2 Jahren 600 Bewerbungen durchgeschaut für 2 Positionen und hatte kein einziges Mal die Situation, dass jemand von sich aus gesagt hätte, ich bin blind oder was auch immer.
Frau Axmann, ich sehe Sie heftig nicken. Ja. Sie machen ja auch Berufsberatung im Zuge des ZBBs. Wie sollte man damit umgehen? Was würden Sie Klienten raten, wenn sie eine Behinderung haben oder ausländischstämmig sind?
Ich glaube, da gibt es keine schwarz-weiß Antwort. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr individuelle Entscheidung, die auf der einen Seite, wenn wir jetzt beim Thema Behinderung bleiben, vom Grad der Behinderung selbst abhängt. Es ist auch eine sehr persönliche Entscheidung. Die hängt wahrscheinlich auch sehr stark mit dem Selbstbewusstsein zusammen, mit dem persönlichen Erfahrungshintergrund. Ich würde sagen, ich würde die Entscheidung gerne jedem selbst überlassen. Möchte es erwähnen, möchte es nicht erwähnen. Es kommt auf die Stelle an, für die man sich bewirbt. Ich möchte vielleicht vorhin noch bei meiner Vorrednerin einhaken. Da bin ich inhaltlich absolut dabei, ist überhaupt kein Thema. Ich glaube nur, dass die anonymisierte Bewerbung nicht als Heilmittel gelten kann. Was ich viel wichtiger und viel spannender finde, sind so Vereinigungen, aus denen Sie auch kommen. Also ich nehme zum Beispiel CEOs on Wheels oder ich habe kürzlich Spezialist Herne kennengelernt, wo es darum geht, Menschen mit Autismus ins Berufsleben zu integrieren. Mir gefallen diese Initiativen viel mehr, wo man ganz bewusst mit dem Thema Behinderung diskriminiert sein auf den Arbeitsmarkt, auf Personalisten zugeht und sagt, schaut's mal her, wir haben diese Einschränkung, jene Einschränkung, aber dafür können die Leute, die wir vertreten, das und das und das und das. Ich denke mal, wenn wir beim Beispiel Autismus bleiben, in einem sehr höheren und sehr besseren Ausmaß, als das andere können. Also mir gefallen solche Initiativen viel mehr und ich glaube, dass man da gesellschaftlich auch viel, viel mehr bewegen kann, als jetzt durch eine anonymisierte Bewerbung. Da bin ich wirklich ein bisschen skeptisch. Wenn Sie mir noch ein Wort erlauben, ich möchte auch die Personalisten ein bisschen in Schutz nehmen. Ich bin seit über 15 Jahren selbst in der Branche tätig und weiß, also wie schwierig es einfach ist, richtige Mitarbeiter auszuwählen. Und da hilft mir jedes Bausteinchen. Also Unternehmen sind ja in der Regel in der Situation, dass es ganz, ganz schwierig ist, offene Stellen gut zu besetzen. Und da bin ich ja über jeden Hinweis in einer Bewerbung dankbar, um einzuschätzen können, könnte diese Person in mein Unternehmen, in das Team, für das ich suche, hineinpassen. Also sehr oft passiert es in solchen Diskussionen, dass die Personalentscheider immer irrsinnig negativ dargestellt werden, dass man davon ausgeht, dass die nur die Leute mit deutschen Namen und die fesch ausschauen, einstellen wollen. So ist es ja nicht in der Realität. Das heißt, der Jobmarkt ist ein recht enger und es ist wahnsinnig schwierig, die richtigen Leute zu finden. Darum bezweifle ich nochmal ganz stark, ob diese Idee der anonymisierten Bewerbung auch aufgehen wird.
Auf welche Kriterien schaut denn zum Beispiel ein größeres Unternehmen bei der Auswahl ihrer Mitarbeiter?
Ja. Nein, es geht natürlich klassisch einmal um die Eckdaten, um die Ausbildungsdaten, um die Sprachkenntnisse. Wenn Auslandserfahrung relevant ist für die Position oder fürs Unternehmen, wird auch aufgeschaut. Aber dann natürlich auch auf die Gesamtperson. Das heißt, es wird auf die Berufserfahrung geachtet, aber auch die Dinge, die eine Person sonst noch gemacht hat in ihrem Lebenslauf. Ich bin kürzlich erst wieder in einer Runde von Personalisten zusammengesessen, wo die Firmen gemeint haben, gerade bei jungen, frisch fertigen Uni-Absolventen ist es ganz, ganz schwierig zu entscheiden, wer in das Bewerbungsverfahren aufgenommen werden soll, weil die Lebensläufe ja alle relativ ähnlich sind. Ich meine, jeder hat seinen Bachelor gemacht oder seinen Master gemacht, das eine oder andere Praktikum, war im Ausland oder nicht. Das heißt, es ist ja sehr, sehr, sehr ähnlich, die Lebensläufe, ja, die am Tisch eines Personalentscheiders landen. Und irgendwo braucht er Kriterien oder Indizien, wo er sagen kann, die Person möchte ich mir anschauen, die könnte zu meinem Unternehmen passen.
Und dann greift er sich andere Dinge raus. Welche Dinge sind das zum Beispiel?
Das sind Puzzlesteine wie soziales Engagement, wie die Kombination eben, also war jemand im Ausland, ist jemand weltoffen, interpretiert man da hinein. Das geht bis zu sportlichen Aktivitäten, bis zu den Hobbys in Wahrheit, wo man drauf schaut, was macht diesen Menschen aus? Wer ist dieser Mensch? Worum unterscheidet er sich von den anderen? Weil die Entscheidung geht ja darum, ich kann nicht alle Bewerber einladen zu einem Interviewgespräch. Das ist zeitmäßig und kostenmäßig nicht möglich. Darum muss sich eine Vorselektion treffen, und je mehr man in seinen Bewerbungsunterlagen über sich hergibt und sich vorstellt, umso leichter fällt es einem Personalentscheider, eine Einladung auszusprechen.
Also Persönlichkeit kann durchaus auch Trumpf sein bei Personalentscheidungen.
Definitiv, und ist auch ja. Trumpf. Ja.
Möchten Sie noch etwas zu diesem Punkt sagen, Herr Cici?
Die Persönlichkeit ist natürlich sehr, sehr wichtig. Ich möchte nur ein ganz ein kurzes Beispiel erwähnen. Ein Bekannter von mir ist seit circa 12 Jahren in Österreich, lebt hier und wartet vom Bundesministerium, dass seine Uni anerkannt wird. Er hat nämlich in der Türkei Wirtschaftspolitik studiert. Und seit 12 Jahren wartet er noch immer drauf, dass das anerkannt wird in Österreich.
Sie haben dazu genickt. Ich habe dazu genickt, weil ich noch einmal auf diesen Punkt schon insistieren möchte. Sie haben zu Recht auch gesagt, anonymisierte Bewerbungen sind kein Allheilmittel, und es gibt viele Faktoren, die quasi eine Personalausscheidung ausmachen. Es gab jetzt voriges Jahr eine Studie der Soziologie an der Uni Wien. 800 Absolventinnen und Absolventen sind befragt worden, was denn ihren weiteren Verlauf angeht. Und das ist schon eine sehr spannende und auch sehr aussagekräftige Zahl. Jemand, der einen sogenannten Migrationshintergrund hat, muss im Durchschnitt 18 Bewerbungen schreiben und abschicken, bis er oder sie zu einem Gespräch eingeladen wird. Und ein autochthoner Österreicher, eine autochthone Österreicherin schreibt 7,3 Bewerbungen. Also Sie sehen, da ist schon eine Zahl dahinter, die man nicht wegwischen kann, wo man nicht sagen kann, da gibt es keinen Bedarf zu tun. Ich bin völlig bei Ihnen zu sagen, die anonymisierte Bewerbung kann nicht das alleinige Mittel sein, um dorthin zu kommen. Aber ich glaube, sehr viele Zahlen, die ich jetzt noch schon genannt habe, und ich will mich nicht wiederholen, sind schon sehr, sehr klar dahingehend, dass man hier definitiv Bedarf hat und meiner Meinung nach dokumentieren auch eine Form von struktureller Diskriminierung, die, um Gottes Willen, ich mag auch nicht die Personalisten da angreifen, die unterschiedliche Gründe hat. Ich glaube, es bricht sehr viel auf bei den Personalistinnen, bei den Personalisten, aber die Zahlen, die ich genannt habe, glaube ich, sprechen in eine sehr eindeutige Sprache. Wenn ich mich mit meinem Namen, ich heiße Disoski, ich habe Germanistik studiert, 17 Mal bewerben muss und jemand, der Müller oder Meier heißt, 7,5 oder 7,3 Mal, sagt das doch einiges aus.
Was für Maßnahmen gäbe es denn noch, Herr Cici, um Integration zu gewährleisten? Sie kommen ja quasi vom Fach.
Also ich kann nur das Beispiel von einer Kollegin von mir bringen. Sie ist mit ihrem 20. Lebensjahr nach Kanada gezogen und bei ihrer Einbürgerung hat sie einen dem Land entsprechenden Namen bekommen. Sie heißt Tatania jetzt. Und ist jetzt wieder zurückgekommen, heißt noch immer Tatania, aber dadurch hat sie in Kanada wirklich die Chance bekommen zu arbeiten. Wenn man es in Österreich auch so machen würde, wäre es sicher gut, aber ich finde, das Land ist noch nicht so weit, dass man sowas umsetzen kann. Zuerst müssen massivste Sensibilisierungen, Kampagnen gestartet werden, um Österreich soweit einmal zu bringen, dass sowas bei uns auch funktioniert.
Wie müsste so eine Kampagne aussehen?
Es gäbe sicherlich Möglichkeiten im Sinne von, wenn man die Gewerkschaften dementsprechend coachen würde, die ganzen Betriebsräte, die es gibt in Österreich, auf das sensibilisieren würde, das heißt die Personalisten auch dementsprechend, kann man da sicherlich vorankommen, aber es dauert halt enorm Zeit.
Also die Maßnahmen müssten auch an anderer Stelle ansetzen, nicht nur bei der eigentlich diskriminierten Person, was ja irgendwie auch zynisch ist, sondern auch woanders. Sind Sie auch dieser Meinung, Frau Disoski?
Definitiv bin ich dieser Meinung. Und neben Sensibilisierungsmaßnahmen und unterschiedlichen Tools, die man sich überlegen kann, ist definitiv eine Sache, das sind auch Mentoring-Programme. Wir vom Verein Wirtschaft für Integration haben beispielsweise selber eines, wo wir Jugendliche mit Migrationshintergrund gezielt ein Schuljahr hindurch begleiten, ihnen eine beruflich etablierte Partnerin, einen beruflich etablierten Partner zur Seite stellen. Das sind Personen aus der Wirtschaft, aus der Kunst, aus der Politik, was auch immer den Interessensgebieten der Jugendlichen da entspricht. Und so bekommen sie die Chance, auf einem sehr hohen Level das zu machen, was ihnen oft verwehrt bleibt, nämlich Netzwerke zu knüpfen. Und es gibt da sehr viele Studien, die die Wichtigkeit von Netzwerken, gerade auch in Österreich, Klammer auf, Klammer zu, bestätigen. Und dazu sagen, es gibt ein Netzwerkprogramm, ein Mentoringprogramm, wo man versucht, bestimmten Gruppen, von denen man weiß, dass sie Nachteile haben, quasi Chancengleiche zu ermöglichen. Das ist eine weitere Blume in diesem Strauß an Maßnahmen, den es braucht. Und Sie nicken, Ihnen fallen sicher noch 15 andere ein.
Nein, ich kann es einfach nur aus eigener Erfahrung bestätigen. Die WU hat ja heuer am Programm CEOs und Wills teilgenommen und ich hatte die große Ehre, eine Mentorenfunktion zu übernehmen. Und das war wirklich ein ganz tolles Projekt und ich bin wirklich irrsinnig glücklich über das, was ich persönlich gelernt habe, was auch das ganze Team gelernt hat. Ich glaube, das ist die richtige Stoßrichtung, dass man einfach sagt, man setzt Initiativen, man muss einfach einmal anfangen und muss einfach hineingehen in die Arbeitswelt, nehmen wir es vielleicht einmal ganz global, Arbeitswelt, um hier aufzubrechen, um hier einfach, ja, im ganz normalen Umgang miteinander zu sehen, dass da eigentlich Berührungsängste oder was auch immer dahinter steht, völlig unbegründet sind.
Frau Disoski, wie erfolgreich war dieses Integrationsprogramm?
Sie meinen das Mentoring-Programm, Entschuldigung. Das ist sehr erfolgreich. Wir führen das heuer zum dritten Mal durch, begleiten pro Schuljahr 30 Jugendliche aus Wien und aus Niederösterreich. Und das sind Jugendliche, die wir auch schon vorher gekannt haben über unseren mehrsprachigen Redewettbewerb SAGS Multe, der auf Empowerment für Jugendliche mit Migrationshintergrund abzielt. Und was bei vielen von denen angestoßen worden ist, ist, dass sie die ersten Ferialpraktika bekommen haben, dass sie die ersten Jobs bekommen haben. Ich habe eine Youth-Studentin in dieser Gruppe gehabt, die ist jetzt 22, die war total frustriert, hat erzählt, sie bewirbt sich zum 20. Mal für eine kleine Assistenzstelle in einer Kanzlei und bekommt nichts. Dann hat sie einen Paten zur Seite gestellt bekommen, einen Anwalt einer Kanzlei in Wien. 2 Monate später hatte sie einen Job bei dem, weil er im persönlichen Kontakt gesehen hat, so eine fähige, motivierte, junge Frau, natürlich gebe ich dir einen Job, aber dafür hat es den persönlichen Kontakt gebraucht. Wenn die den als Paten nicht bekommen hätte, dann würde es vielleicht nur immer suchen. Das braucht das positive Erlebnis, damit man auch weiß, das funktioniert. Und das versuchen wir in unserem Themen- und Arbeitsbereich Personen mit Migrationshintergrund auch zu zeigen, mit allen Initiativen, die wir haben. Personen mit Migrationshintergrund sind im öffentlichen Diskurs, in den Medien nach wie vor so mit einem Defizitdiskurs werden verbunden. Das entspricht nicht nur, es gibt auch andere Beispiele, aber das entspricht nicht unbedingt den Tatsachen. Da gibt es sehr viele andere Beispiele, die wir versuchen auch zu promoten, wenn ich das so formulieren darf.
Herr Gigi, haben Sie auch Erfahrung mit Programmen?
Das, was wir haben, sind Vernetzungen mit anderen Organisationen wie Blindenverbänden oder Selbsthilfegruppen. Wir vernetzen natürlich auch große Projekte miteinander. Wir versuchen da halt immer neue Partner zu finden, um unser Sortiment zu erweitern.
Und das zeigt auch Erfolg, diese Praktik?
Das zeigt definitiv Erfolg.
Das ist ein guter Abschluss für unsere Sendung. Vielen herzlichen Dank. Das heutige Radio Kulturcafé hatte das Thema anonyme Bewerbung, der Weg zu mehr Chancengleichheit. Dieses Programm und auch andere können Sie auf unserer Homepage nachhören auf www.freakonline.at.